dann wollen wir uns heute Morgen ein letztes Mal, zumindest in der Freizeit, mit einem Thema beschäftigen, das den Schreibern der Sprüche sehr am Herzen liegt. Also es gibt noch verschiedene. Ich bin, als ich das mehrfach durchgelesen habe, immer wieder, auch noch während der Freizeit immer wieder durchgelesen habe, die Sprüche, dann bin ich schließlich zu 12 Kernthemen gekommen, wo ich gedacht habe, die tauchen immer wieder auf. Heute sind wir erst beim Thema Nummer 8. Ihr müsst also noch eine Woche da bleiben, damit wir die anderen Themen besprechen können. Nein, ganz so ist es nicht. Ich habe also eines davon ausgewählt und will heute abschließen mit dem Thema unseres Sprechens. Also, wie gehen wir mit unserer Zunge um, wie die Bibel das nennt? Oder wir würden im Deutschen das eher verstehen, wenn wir sagen, wie gehen wir mit unserem Mund um? Wie gehen wir mit dem um, was wir sprechen? Und da möchte ich unser Augenmerk auf verschiedene Punkte lenken, die in den Sprüchen angerissen werden. Zum einen sind es allgemeine Redefehler. Und dabei geht es jetzt nicht darum, ob jemand stottert oder einen Buchstaben nicht richtig aussprechen kann, sondern hier geht es darum, mehr inhaltlich oder auch formal, wie gehe ich mit meiner Sprache, mit meinem Reden um? Und manche von uns erinnern sich vielleicht dann an ihre eigene Bibellese auch, entweder aus den Sprüchen oder auch aus dem Jakobusbrief. Da wird uns ja auch ganz drastisch und bildlich vor Augen gemalt, wie gefährlich falsche Worte sein können. Auch Jesus verweist darauf und sagt dann, dass wir für jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen müssen. Da merken wir, Reden ist nicht irgendeine Nebensache. Reden ist eine Tat. Reden kann auch Sünde sein. Reden kann auch Segen sein. Das kommt ganz darauf an, wie wir unseren Mund gebrauchen. Für den einen kann es ein Problem sein, zu viel zu reden und dann zu unüberlegt dabei zu sein, Dinge zu sagen, die er oder sie besser nicht sagen sollte. Bei dem anderen kann es eine Sünde sein, zu wenig zu reden. Mancher sagt sich vielleicht, am besten schweige ich ganz, nicht reden ist Silber, schweigen ist Gold. Das ist allerdings nicht in der Weise immer ganz biblisch, sondern wir werden ja aufgefordert, in der Bibel auch zu reden, nämlich an der richtigen Stelle. Und wenn wir dann schweigen, dann versündigen wir uns auch. Denken wir an das Wächteramt der Propheten, nicht? Wenn ich nicht warne, werde ich schuldig. Wenn ich den Auftrag bekomme, zu jemandem zu gehen, um ihm das Evangelium zu verkündigen und das nicht tue, ist es eine Unterlassungssünde. Also auch zu wenig zu reden, da wo Gott will, dass wir reden, ist falsch. Es kann sein, dass ich einfach zu unüberlegt oder zu oberflächlich rede. Ich mache mir gar nicht so sehr Gedanken darum. Ich sitze irgendwo zusammen und dann kann es ja leicht kommen, irgendwelche Äußerungen zu machen, die mir hinterher leid tun. Auch das kann Probleme geben. Häufig wird in der Bibel und so auch in den Sprüchen das hinter dem Rücken reden, die Afterrede, die böse Nachrede angesprochen. Also da, wo ich über Dritte rede, die nicht anwesend sind und nicht sehr positiv, um herauszuheben, das ist aber ein toller Christ, nach dem müssen wir uns aber orientieren, sondern also weißt du, was der für Schwierigkeiten hat, weißt du, was der gemacht und gesagt hat. Es kann sein, dass Reden deshalb falsch ist, weil es zur falschen Zeit geschieht. Also auch wenn wir sagen, da muss vielleicht Korrektur ausgesprochen werden, dann ist die Frage, wann ist die günstige Zeit, um nicht diese Person dabei vollkommen fertig zu machen und runterzudrücken, sondern um ihr auch Hilfen geben zu können, dass sie jetzt dazu bereit ist, dass sie jetzt in der Lage ist, dass sie jetzt Konzentration, Gedankenfreiheit hat, um sich damit auseinanderzusetzen. Es kann auch so sein, dass ich einfach Ratschläge gebe, die aus meiner eigenen Vernunft, und zwar nur aus meiner Vernunft, entspringen. Vernünftige Ratschläge sind nicht schlecht. Aber wenn ich als Christ auftrete und den Ratschlag gebe, tue dieses oder jenes. Beispielsweise im letzten Sommer, da hatte ich hier in der Nähe eine Frau getroffen, die sich hat scheiden lassen und die jetzt mit einem Freund zusammenlebte. Und dann von mir gerne wissen wollte, ja, was ist das nun, ist das eigentlich legitim, dass ich den jetzt heirate, ist das in Ordnung? Ist die Frage. Dann überlege ich mir und höre an, wie schlimm es dieser Frau geht und dass es wirklich gut wäre, wenn sie einen Partner hätte. Aber dann ist für mich die Frage, was sage ich in solch einem Moment? Sage ich das, was mir logisch und sinnvoll erscheint, oder sage ich das, von dem ich ausgehe, dass Gott will, dass wir das tun oder dass ich es sage? Und manches Mal können wir so in einer Spannung sein. Und dann geht es darum, mache ich mich damit schuldig, obwohl ich vielleicht meine, das sei nach bestem Wissen und Gewissen und richtig logisch gesehen. Aber es ist nicht dementsprechend von dem, was ich in der Bibel erkannt habe. Nun, das sind ein paar allgemein einleitende Worte. Ich möchte jetzt in einem ersten Durchgang durch die Sprüche uns einige Punkte vor Augen malen. Andere mehr werdet ihr dann auf den Seiten, die ich euch kopiert habe, also ist auch die heutige Stunde schon mit drin, werdet ihr dort finden. So möchte ich zuerst einmal die von uns schon erwähnten Verse in Kapitel 1, Vers 10 und 11. Mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht. Wenn sie sagen, gehe mit uns, wir wollen auf Blut lauern, und dann kennen wir den Rest ja schon. Hier geht es um Verführung. Also es ist falsch und es ist schlecht, Menschen zu bösen Taten zu verführen. Redefehler, könnten wir hier sagen. Stopp, so nicht weiter. Natürlich wird hier auch angesprochen, wir sollen nicht darauf hören. Aber heute geht es ja darum, wie sprechen wir, wie teilen wir das Menschen mit? Und es besteht ja auch die Gefahr, immer wieder, wir tun etwas Schlechtes, um uns dann ein bisschen reiner zu waschen, können wir andere verführen, dasselbe zu tun. Ja, wenn ich ein typisches Beispiel aus dem Autoverkehr nehme, auch wenn das ja nun schon ziemlich abgenutzt ist, aber sagen wir mal, euch fällt auf, dass ich immer zu schnell fahre und dann sage ich, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm und Gott hat bestimmt nichts dagegen, denn wir sind ja in der Sache des Evangeliums unterwegs und das gilt ja mehr als die weltlichen Gesetze und so weiter, nicht? Irgendwelche schönen Ausflüchte dabei und verführe euch mit dazu, dasselbe zu tun, weil wenn ihr es tut, na, dann kritisiert ihr mich auch nicht mehr, nicht? Dann sind wir alle auf einer Stufe. Das kann ja schnell geschehen, auch in christlichen Kreisen. Also hier andere zu verführen, das ist falsch, nach dem, was die Sprüche uns sagen. Dann auch schon das böse Denken über den anderen, was ja meistens dem Reden vorherläuft. Kapitel 3, Vers 29. Trachte nicht nach dem Bösen deinem Nächsten gegenüber, der arglos bei dir wohnt. Also trachte nicht danach, überleg nicht darum und dann natürlich spreche auch nicht davon. Denn meistens überlegen wir ja erst einmal, was für böse Sachen wir da über den anderen verbreiten oder sagen können. Manchmal, um uns selbst besser herauszuheben, manchmal einfach bloß in der Lust, einfach irgendwelche pikanten Details zu verbreiten. Und da merken wir, das ist auch falsch. Wir lesen dann in Kapitel 3, Vers 31, nur ein paar Verse weiter. Sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle seine Wege keinen. Also, wenn wir sprechen, dann sollte nicht der Neid uns treiben. Dass wir nicht in dem Neid versuchen, den anderen schlecht zu machen oder besonders herauszuheben oder irgendwie versuchen, andere dagegen einzunehmen. Lästern und Lügen sind für den Christen oder für den, wie wir hier sagen würden in den Sprüchen, für den Weisen, für den, der Gott nachfolgen will, out. Kapitel 4, Vers 24 lesen wir das. Tu dir die Falschheit des Mundes, also tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Also die Falschheit, nicht falsch reden, sondern ehrlich, Wahrheit reden und nicht lästern. Auch lästern aus Spaß ist eigentlich nicht ganz das, was wir als Christen tun sollten. Das, was hier abgelehnt wird. Wir sollten dem entgegen ehrlich reden. Es wird das doppelzügige Reden, also da, wo einer dem einen etwas anderes sagt als dem anderen, das wird in den Sprüchen ebenfalls abgelehnt. Kapitel 6, Abvers 12. Da lesen wir, ein heilloser Mensch, ein nichtswürdiger Mann, wer einhergeht mit trügerischem Mund, also trügerisch, betrügerisch, nicht der falsch redet, wer winkt mit den Augen, gibt Zeichen mit den Füßen, zeigt mit den Fingern, trachtet nach Bösen und Verkehrten in seinem Herzen und richtet alle Zeit Hader an. Also hier negative Auswirkungen durch das Reden. Ihr kennt das ja so bei manchen Kindern, nicht? So die Finger verkreuzt mit dem Rücken und dann eine Lüge sagen, ah, ja, das gilt ja nicht, ich habe hier ein Zeichen gemacht. Das ist das, was hiermit gemeint ist. Wer mit den Augen winkt, mit den Füßen oder mit den Fingern irgendwelche Zeichen macht und eigentlich was ganz anderes meint, als der mit dem Mund ausdrückt. Ein Doppelleben führt, könnten wir sagen, mit dem Mund im Augenblick, ist das hier angesprochen. Das ist für den Weisen, der Gott nachfolgen will, keine Variante. Das geht so nicht. Gott hasst, Kapitel 6, Abvers 16. Diese sechs Dinge hasst der Herr und sieben sind in einem Gräuel. Stolze Augen, falsche Zunge, wiederum falsche Zunge lesen wir hier. Dann ein Herz, das arge Ränke schmiedet, Füße, die behende sind, Schaden zu tun. Ein falscher Zeuge, der freche Lügen redet und wer Hader zwischen Brüdern anrichtet. Durch die Zunge, durch das, was er sagt, Streit anrichtet. Das sollte auch nicht unser Ziel sein. Wenn wir merken, da ist in der Gemeinde schon angespanntes Verhältnis, sollten wir nicht noch Öl ins Feuer gießen und da noch ein bisschen sticheln und da noch ein bisschen und da noch ein paar Gerüchte verbreiten und dort. Das ist leider etwas, wo natürlich jeder von uns versucht ist, das zu tun. Und manchmal kann es richtig ja Spaß machen, nur irgendetwas zu sagen von einem, der mir ja sowieso schon so oft als eine Laus über die Leber gelaufen ist, der mich so oft geärgert hat. Und jetzt endlich weiß ich auch etwas über den, was ich erzählen kann. Oder wenn man so am Sonntagnachmittag beim Café zusammensitzt oder beim Spaziergang und sonst einem nichts mehr Gutes einfällt, worüber man sprechen kann, dann ist es doch immer gut, noch irgendjemanden in der Gemeinde oder im Freundeskreis zu haben, über den man dann etwas erzählen kann. Ja, und wie gesagt, meistens nicht nur das Positive. Und hier sehen wir, das soll nicht sein. Gott sagt deutlich, das ist Lüge, das ist Hader, das ist Neid, das ist uns eigentlich verboten. Kapitel 8, Vers 13. Ein weiterer Vers. Wir sind jetzt immer noch bei den Redefehlern. Die Furcht des Herrn hasst das Arge, Hoffart und Hochmut, bösen Wandel und falsche Lippen bin ich Feind. Also falsche Lippen, wieder falsche Rede. Und falsch meint ja jetzt alles, was nicht der Wahrheit entspricht. Das ist falsch. Also jetzt könnten wir uns da irgendwo in den dunklen Tiefen der Halbwahrheiten aufhalten. Was ist noch gerade irgendwie wahr? Auch wenn der andere es vielleicht missverstehen muss. So, nach dem Motto, ich komme zu Hause an und in meinem Koffer habe ich meinetwegen die Geldbörse von euch gefunden. Und dann fragst du mich am nächsten Morgen, hast du mein Geld genommen? Sag ich, nein, habe ich nicht. Ganz ehrlich, denn wie es in meine Tasche gekommen ist, das weiß ich nicht. Genommen habe ich es nicht. Ja, Wahrheit äußerlich gesehen schon, aber wir merken, naja, das ist eigentlich so eine Grauzone. In Wirklichkeit meint derjenige, ja, weißt du, wo das ist? Hast du das irgendwo entweder in deinem Besitz gesehen oder sonst wie, er sucht es. Und das ist hier eben mit gemeint, auch wenn wir sehen, dass Falschheit der Lippen, also nicht nur ganz hochoffizielle Lügen, sondern Falschheit der Lippen. Wir sehen auch Hoffart und Hochmut kann sich ja durch Sprache ausdrücken, nicht? Indem ich besonders mich herauskehre, ich besonders auf mich versuche hinzuweisen, das kann dann hier Hochmut sein. Wir wissen dann auch, Hochmut kommt vor dem Fall, ebenfalls aus den Sprüchen. Und da merken wir, manchmal geht Gott dem nach und straft das auch, wenn wir zu hochmütig, zu hoffärtig in unserer Sprache den anderen da unsere Gedanken weitergeben wollen. Nun, es wird dann auch hingewiesen, dass wir keine Verleumder sein sollen, dass wir Geheimnisse nicht preisgeben sollen. Kapitel 11, beispielsweise Vers 13. Kapitel 11, Vers 13. Ein Verleumder verrät, was er heimlich weiß. Aber wer getreuen Herzens ist, der verbirgt es. Also hier geht es selbstverständlich darum, kommt in der Gemeinde jemand auf euch zu und sagt euch irgendein ernstes, was weiß ich, Eheproblem, was derjenige hat. Und dann, oh, das ist ja spannend. Das habe ich ja noch nicht gewusst. Und natürlich verrate ich das nur unter strengstem Stillschweigen meiner besten Freundin oder meinem besten Freund. Und der darf es natürlich nicht weiter sagen. Und der sagt das auch dem Nächsten weiter, natürlich mit der Anmerkung, es keinem weiter zu sagen. Schließlich weiß es die ganze Gemeinde, bis irgendjemand sich an den Betreffenden wendet, auch natürlich mit dem strengsten Stillschweigen und zu sagen, sag es keinem weiter, nicht? Ja, dann merken wir, hat sich der Kreis geschlossen. Das sollte nicht unser Verhalten sein, wenn wir unsere Zunge gebrauchen. Also Geheimnisse bewahren. Es gibt andere Punkte, die ich jetzt nur mal summarisch nenne, die ihr dann mit den entsprechenden Stellen auch auf den Blättern nachschlagen könnt. Es wird dann gesagt, dass wir nicht herzlos oder unbarmherzig sein sollen in unserer Sprache. Kapitel 11, Vers 17. Dass wir, Kapitel 13, Vers 10, nicht übermütig sein sollen, nicht Streit schüren sollen. Wir sollen, Kapitel 14, Vers 17, kein Jähzorn und keine Intrigen in unserer Sprache ausdrücken und so anderen Menschen Schaden zufügen. Die Lüge kommt noch einige Male vor. Es wird darauf verwiesen, dass Gott alles sieht, dass wir vor Gott nichts verbergen können. Und wir könnten hier auch sagen, er sieht nicht nur alles, er hört auch alles. Und so werden wir auch nach den Sprüchen für das, was wir sagen, vor Gott zur Verantwortung gezogen. Spötter werden mehrfach genannt, also dass der Spott etwas ist, was eigentlich nicht über unsere Zunge kommen sollte. Dann wird auch das Schweigen genannt, das manchmal dazu dienen kann, nur die Bosheit zu verschleiern. Kapitel 17, Vers 28, also auch Schweigen kann manchmal negativ sein. Da haben wir nämlich auch ein Tor. Wenn er schweigt, würde er für weise gehalten und verständig, wenn er den Mund hielte. Das heißt, er ist töricht. Man merkt das nur nicht, weil er in dem Moment nicht sagt. Aber das hilft ihm ja nicht. Man kann ja sagen, also aus Klugheit schweige ich jetzt, damit mich alle für klug halten. Aber dadurch wird er ja noch nicht klug. Also das heißt, hier, wir sollten unser Herz ändern und nicht nur unser äußerliches Verhalten. Nicht nur Gesetzen entsprechen, sondern auch darauf sehen, dass wir innerlich uns verändern. Dann wird darauf hingewiesen, dass wir nicht stolz, habe ich schon erwähnt, dass wir nicht verleumderisch reden sollen. Ich lasse das einfach da mal. Andere Verse könnt ihr noch nachschauen, wie gesagt, auf den von mir vorbereiteten Blättern. Sicherlich, auch nebenher, es wird dann erwähnt, dass wir natürlich Gott auch nicht spotten sollen, neben dem Spott anderen Menschen gegenüber auch nicht Gott spotten sollen. Dazu gehören dann auch dieser ganze Bereich der Flüche, oder wir könnten sagen, dessen du sollst den Namen deines Gottes nicht unnütz führen, oder je nachdem, verschiedene Übersetzungen gibt es da ja. Also bei solchen Flüchen erinnere ich mich daran, habt ihr vielleicht auch schon gehört, ein Schullehrer früher, der hatte dann immer, wenn die Kinder so etwas gesagt haben, gesagt, ja, also das, was du in den Mund nimmst, nehme ich nicht mal in die Hand. Nicht? Also so, gerade wenn es um irgendwelche ekligen Worte ging und Flüche ging und so, nicht? Um die Schüler da ein bisschen zu provozieren vielleicht, oder sagen wir, zum Nachdenken zu bringen. Ja, also das ist natürlich für einen Christen auch out, das sollte selbstverständlich sein für uns. Nun, jetzt komme ich zu einem nächsten Punkt, der soll noch ein bisschen mehr beleuchten, warum werden denn diese Dinge eigentlich abgelehnt in den Sprüchen? Und das habe ich in zwei große Bereiche eingeteilt. Nämlich einerseits, das Reden, das falsche Reden schadet dem Sprecher. Also, wenn ich es einfach mal so sage, das falsche Reden schadet mir selbst. Das ist das, was die Sprüche sagen. Also es geht nicht nur darum, dass Gott irgendwie seinen Druck darauf hat und sagt, jetzt musst du das tun, weil ich das gerne so will. Also es irgendwie, weil ihm nichts Besseres einfällt oder weil er gerade uns irgendwelche neuen Vorschriften machen will. Sondern die Sprüche zeigen erstens, da will ich jetzt etwas verbleiben, die falsche Reden schadet mir selbst. Zweitens, falsches Reden schadet dem anderen, also dem Nächsten, mit dem ich zu tun habe. Also, ich werde jetzt auch einige Dinge überspringen, also ich werde jetzt nicht alles erwähnen. Aber ich fange einmal an mit Kapitel 12, Vers 6, folgende. Kapitel 12, Vers 6, folgende. Da lesen wir, der gottlosen Reden richtet Blutvergießen an, aber die Frommen erretten ihren Mund. Die Gottlosen werden gestürzt und nicht mehr sein, aber das Haus des Gerechten bleibt stehen. Nun, wir haben hier beides mit drin. Das Reden des Gottlosen bewirkt Blutvergießen, das heißt, andere nehmen Schaden daran, und wir haben, das Haus des Gottlosen wird gestürzt. Also das Reden, das zeigt sich daran, dass er gottlos ist, und Gott straft ihn hinterher. Und das ist ja das, was uns hier in diesen beiden Versen gesagt werden soll. Wir finden das auch noch in Kapitel 12, Vers 13, wird uns das weiter ausgeführt. Der Böse wird gefangen in seinen falschen Worten, aber der Gerechte entgeht der Not. Also die falschen Worte, er wird selbst darin gefangen. Hier wird nicht deutlich gesagt, ob Gott das tut oder ob er sich einfach selbst in seinen Lügen und Reden verstrickt und sich selbst Schaden zufügt. Es ist ja auch klar, sobald die Menschen herausbekommen, dass Geheimnisse beispielsweise bei uns nicht gut aufgehoben sind, wird es keinen mehr geben, der uns ins Vertrauen zieht. Keiner mehr, der eng persönlich mit uns reden will. Wenn wir immer nur schlechte Worte für unsere Kinder oder unseren Ehepartner oder für die Arbeitskollegen haben, werden die bald versuchen, uns zu meiden und möglichst wenig mit uns Kontakt zu haben und zu sprechen. Darüber hinaus kann es sein, dass einer, der ständig lügt, sich dann irgendwann so verstrickt, dass er zu Fall kommt und gestraft wird. Vom Staat, von unseren Nachbarn, von unseren Freunden oder dann auch von Gott. Also Lüge, Gottlosigkeit bringt zu Fall. Beispielsweise Kapitel 14, Vers 6. Eine andere Stelle. Der Spötter sucht nach Weisheit und findet sie nicht. Also hier jemand, der spottet, der sucht vielleicht innerlich danach, ja, jetzt will ich doch Gott erkennen. Aber weil er sich immer falsch verhält in seinem Denken und in seinem Sprechen, wird er die Weisheit nicht erkennen. Auch eine negative Konsequenz. Denn hoffentlich wollen wir als Christen doch Weisheit erkennen. Und hier steht, wenn wir nicht darauf achten, wie wir sprechen, dann kann es sein, dass wir an der Weisheit vorbeigehen. Wir erkennen die nicht dabei. In demselben Kapitel, Vers 9, auf dem Zelt der Spötter ruht Schuld, wer aber dem Haus des Frommen ruht, liegt Wohlgefallen. Also hier, wir werden schuldig dabei, wenn wir so reden und so verhalten, wie das Spötter tun. Wir finden dann auch Kapitel 15, Vers 10, den allgemeinen Hinweis, der auch natürlich für das Reden gilt. Den Weg verlassen bringt böse Züchtigung und wer Zurechtweisung hasst, der muss sterben. Also hier deutlich, wenn ich gegen die Ordnung Gottes verstoße, das heißt natürlich auch von dem, was wir gehört haben, vom Sprechen, dann bringt es Zucht. Also wir merken, auch falsches Reden führt zur Züchtigung, nicht weil Gott uns nur fertig machen will, sondern weil er uns mit Züchtigung uns hinweisen will, dass wir falsch mit unserem Mund umgehen, um uns zu korrigieren, dass wir richtig handeln. Das gilt natürlich auch für das Sprechen. Es wird dann darauf hingewiesen, Kapitel 16, Vers 18. Ich nehme nur mal aus den Kapiteln so Stellvertretenspunkte heraus. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Besser niedrig sein mit dem Demütigen als Beute austeilen mit dem Hoffärtigen. Wer auf das Wort merkt, und der findet Glück und wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Hier sehen wir wiederum Stolz und Hochmut, was sich ja auch durch Worte ausdrückt, wird von Gott zurechtgewiesen und gestraft. Kapitel 17, Vers 5. Wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer. Und wer sich über eines anderen Unglück freut, der wird nicht ungestraft bleiben. Also hier einerseits, wenn ich andere Menschen verspotte, mich lustig über sie mache, Schadenfreude habe in meinen Worten, das kann ja manchmal ganz lustig sein. Manche Fernsehshows bauen nur darauf auf, sich über andere lustig zu machen, sie irgendwie lächerlich darzustellen. Das sollte eigentlich uns keine Freude machen. Das sollte nicht dazu dienen, dass wir unseren Spaß und Unterhaltung daran haben. Hier sehen wir, auf Dauer geht das nicht gut. Gott wird auch da eingreifen und wird strafen. Denn wir sehen hier, sagt sogar Gott, dadurch verhöhnen wir den Schöpfer. Derjenige, der den gemacht hat, über den wir uns lustig machen. Und das sollten wir besser nicht tun. Denn dann haben wir es natürlich auch mit Gott zu tun, der uns da zurechtweist. Kapitel 17, Vers 7, also nur ein paar Verse weiter, zwei Verse weiter. Es steht einem Toren nicht wohl an, von hohen Dingen zu reden, viel weniger einem Edlen, dass er mit Lügen umgeht. Also hier wiederum auch, wenn du einmal Tor bist, wenn du dich nicht nach der Weisheit Gottes richtest, wenn du nicht den Weg zu Gott gefunden hast, dann hast du sowieso sehr schwer, Weisheit zu reden. Besser zu schweigen dabei und erstmal Orientierung bei Gott zu suchen, als nur irgendwas nachzureden, nachzuplappern, als selbst zu erfahren, was Gott uns dadurch sagen will. Auch das ständige Widersprechen schadet mir selbst. Also wir sehen hier, der Tor schadet sich selbst. Er kann nämlich die Weisheit nicht erkennen. Das ständige Widersprechen. Vers 11. Ein böser Mensch trachtet stets zu widersprechen, aber ein grausamer Bote wird über ihn kommen. Also wenn ich jetzt immer nur Widerspruch, nein, ich will das nicht hören, ich will auch keine Korrektur, nein, das gibt es nicht, dann letztendlich schade ich nicht nur dem, der mit mir sprechen will, sondern mir selbst. Denn ich werde keine Korrektur haben und hier steht, der böse Bote wird über ihn kommen. Es wird irgendwie schlecht mit ihm ausgehen. Denn er nimmt die Warnung nicht an und die Warnung will ihm ja helfen, besser zu leben. Und wenn er das nicht tut, wird er die Strafe am eigenen Leib erfahren. Nun, es geht dann auch noch weiter, beispielsweise in demselben Kapitel, Verse 14 und 15. Wer Streit anfängt, gleich dem, der Wasser, den Damm, der dem Wasser den Damm aufreißt, lass ab vom Streit, ehe er losbricht. Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die sind beide dem Herrn ein Groll. Also hier werden wieder mehrere Dinge angesprochen. Streit anfangen. Meine, bei unseren Kindern ist es immer so, dass sie sowieso nie den Streit anfangen. Immer hat der andere den Streit angefangen. Ja, ich meine, bei manchen Erwachsenen ist es auch so, nicht? Bei uns, und da sollten wir ehrlich eingestehen, lieber Streit dämpfen, lieber etwas Nachteile einstecken, als Streit zu schüren. Manche Gemeinden, hier auch in der Umgebung, die ich versucht habe mitzubringen, sind kaputt gegangen. Sie haben sich gespalten wegen Streit. Und meistens ist dieser Streit vollkommen unwichtig. Also es hätte nicht sein müssen. Wir könnten sagen, der Teufel reibt sich die Hände, nicht? Ha, eine Gemeinde kaputt. Christen nehmen Schaden daran. Manche gehen gar nicht mehr zu einer Gemeinde, das Zeugnis am Ort ist zerstört. Warum? Weil Streit und Zank angerichtet wird und häufig wegen solchen Lappalien. Natürlich, wenn ihr dann die Menschen fragt, dann kommen irgendwelche hehren theologischen Weisheiten, aus denen man sich nun nicht, unbedingt nicht einigen kann. Aber sobald du dann etwas anfängst zu bohren, dann merkst du, naja, der hat mir letzten Ostern nicht die Hand gegeben. Bestimmt hat er etwas gegen mich. Oder als ich hier den Vorhang aufhängen wollte, da ist er hingekommen, hat den Vorhang wieder weggenommen. Und der hat was gegen mich. Und dann suche ich natürlich, wo der auch theologisch jetzt falsch liegt. Nicht? Und irgendwo finde ich bei jedem etwas. Wenn ich lange genug suche, dann finde ich immer irgendwie etwas, was ich auch noch nennen kann. Und da seht ihr, das ist falsch. Streit und Zank sollte nicht etwas sein, was Kennzeichen für uns als Christen ist. Auch nicht mit dem Hinweis, ich habe doch mein Recht, ich muss doch für mich einstehen, ich kann mir doch nicht alles gefallen lassen und der andere ist doch falsch und wenn er mich beleidigt, dann werde ich ihm zurückgeben und nicht, denn es ist manchmal mehr unser Ego, was da eine Rolle spielt, als der Wille Gottes. Und das sollte, wie wir hier sehen, deutlich, das hat negative Konsequenzen, wir werden Schaden dadurch bekommen, wenn wir Zank anrichten und zwar bei uns selbst zuerst. Es geht gar nicht mal jetzt darum, wie es bei anderen ist, sondern wir selbst werden Schaden dadurch bekommen. Deshalb sollten wir besser darauf verzichten. Vers 19 ist das hier auch noch einmal. Wer Zank liebt, der liebt die Sünde. Und wer seine Tür zu hoch macht, der strebt nach Einsturz. Also wer Zank liebt, der liebt Sünde. Und sollten wir Sünde lieben als Christen? Wenn wir nur sagen, naja, nur um der Gerechtigkeit willen, meistens geht es nicht um die Gerechtigkeit Gottes, um Gott zu verherrlichen, sondern um unsere eigenen Gedanken, die dann verbreitet werden sollen. Nun, Kapitel 18, Vers 20. Kapitel 18, Vers 20. Einem Mann wird vergolten, was sein Mund geredet hat. Und er wird gesättigt mit dem, was seine Lippen ihm einbringen. Tod und Leben stehen in der Zunge. Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also deutlich, Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Deutliche Auswirkungen. Wir werden gerichtet auch nach dem, was wir sprechen. Hier auf der Erde und natürlich vor Gott. Deshalb sollten wir bewusst mit den Worten umgehen. Eigentlich müssten wir sagen, ja, ein immenser Anspruch, einer, den wir gar nicht einlösen können. Und natürlich müssen wir dabei immer daran denken, zum Glück haben wir ja die Möglichkeit, Jesus um Verzeihung zu bitten, Jesus um unsere Sünden zu bekennen, auch die wir mit dem Mund aussprechen. Sonst wären wir ja hoffnungslos überfordert damit. Denn selbst wenn wir sagen, wir waren doch keine Mörder, dann müssen wir sehen, was sagt denn Jesus? Wenn du schon in deinem Kopf denkst oder zu deinem Bruder Racker oder also ein böses Wort sagst, dann hast du ihn schon getötet. Müssen wir sagen, oh, wie schlimm. Oder ganz zu schweigen davon, vielleicht hat schon der ein oder andere seinen Gedankentotschlag begangen. Nicht? Also meinetwegen irgendein Chef, der euch da immer fertig macht, immer unter Druck setzt. Ah, wie wäre es denn, wenn ich jetzt hier irgendwas in der Hand hätte, um ihn niederzuschlagen? Nicht? Oder so. Und dann sagt Gott, das ist schlimm, das sollten wir nicht tun, das ist dann, naja, auch schon Sünde, nicht? Und womöglich mit dem Mund noch getan, ihn dem anderen zu fluchen oder fertig zu machen. Und das ist, da haben wir Möglichkeit zur Vergebung, das ist ja nicht gut. Aber wir sollten die nicht immer zu exzessiv nutzen und dann sagen, ja, kann ja alles vergeben werden, alles mal richtig zu lang und dann hinterher um Vergebung beten. Nein, es soll ja echte Reue sein, wir sollten ja wirklich das Ziel haben, das nicht zu tun. Es wird dann noch darauf hingewiesen, dass der Lügner von Gott bestraft wird, Kapitel 19, Vers 5 beispielsweise. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft und wer freche Lügen redet, wird nicht entrinnen. Deutlicher Hinweis auf Strafe. Vers 7 im selben Kapitel. Den Armen hassen alle seine Brüder, wie viel mehr halten sich seine Freunde von ihm fern. Wer viel spricht, der tut Frevel und wer Worten nachjagt, wird nicht entrinnen. Also hier diejenigen, die zu leichtfertig mit den Worten umgehen, zu schnell sprechen und dann häufig auch zu viel Falsches reden, werden hierauf hingewiesen, denk daran, du musst dafür Verantwortung ablegen. Im Vers 9, ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft und wer freche Lügen redet, wird umkommen. Das finden wir immer wieder. Lügen, falsche Rede, wird bestraft. Manchmal wird gesagt von Gott, manchmal wird allgemein gesagt, gestraft. Es wird dann darauf hingewiesen, Kapitel 20, Vers 1 und folgende, dass auch der Alkohol, zu viel Alkoholkonsum, führt dazu, dass wir falsch reden, dass wir Spötter werden, nicht genau darauf achten, was wir sagen. Der Wein macht Spötter und starkes Getränk macht wild und wer davon taumelt, wird niemals weise. Also wer zu viel trinkt, so ein bisschen angeschwipst ist, redet mal leicht locker und begeht dann auch mit seinem Mund immer wieder Sünde. Das Gleiche finden wir dann eben etwas später auch nochmal. Die Eltern zu fluchen sollte natürlich auch nicht sein, Kapitel 20, Vers 20, keine falschen Versprechungen machen, Kapitel 20, Vers 25, das machen wir auch mit dem Mund, Wir sollten nicht nur Ausreden finden, da wird der Faule erwähnt, der dann vielleicht nicht ganz die Unwahrheit sagt, aber nur Ausreden sucht, um sich vor der Arbeit zu drücken. Auch das sollte nicht über unseren Mund kommen. Wir sollten nicht zu schnell reden, finden wir nochmal in Kapitel 29, Vers 20. Die Beziehungen kaputt gehen zu anderen Menschen, in denen du stehst, sie misstrauen dir, weil du bewusst auch deine Gedanken verunreinigst mit den falschen Worten, weil du dich selbst blockierst, weil du Schuld auf dich lädst, weil du ein schlechtes Gewissen hast, weil du mit Strafe von Gott und vor den Menschen rechnen musst, weil möglicherweise eine negative Rückantwort kommt, so nach dem Sprichwort, wie man in den Wald ruft, so schallt es auch heraus. Also das sind ja alles Punkte, wo mich schlechte Rede selbst betrifft. Also wo es nicht darum geht, anderen Schaden zu fügen, sondern ich selbst Schaden darunter leide. Jetzt geht es darum, wie schade ich anderen dadurch? Beispielsweise andere verlassen sich auf die Informationen, die ich gebe und laufen hinterher in die Irre. Jemand fragt mich nach dem richtigen Weg und ich gebe irgendeinen Weg an, nun ja, vielleicht mit Absicht sogar einen falschen oder einen hier dann reingefallen, dann bin ich mit Schuld an dem, was der falsch tut. Oder welche Konsequenz das hat, ist mir vor ein paar Jahren aufgegangen. Ich hatte einen Vortrag gehalten über den Christ im Staat. Wie sollte sich der Christ im Staat verhalten? Da habe ich einige Sachen gesagt, habe gefunden, naja, das ist das, was ich herausgearbeitet habe. Und da kam dann ein paar Monate jemand später auf mich zu und hat gesagt, dieser Vortrag, der hat mich dazu bewegt, dieses und jenes zu tun. Und da habe ich mir gedacht, oh, das hat ja Konsequenzen. Also nicht nur, dass ich irgendetwas sage, da gibt es sogar Menschen, die nehmen das so ernst auf, dass sie dann Entscheidungen treffen, das auch so tun. Und dann habe ich gemerkt, das ist ganz schön gefährlich, auch um etwas zu sagen, nicht? Weil es könnte ja sein, dass jemand das ernst nimmt. Ja. Und es dann sogar noch tut, ja. Und dann bin ich ja mit dafür verantwortlich, wenn ich etwas Falsches gesagt habe. Stellt euch mal vor, ihr hättet den Ratschlag irgendeiner Frau gegeben, abzutreiben. Und die tut das tatsächlich. Aufgrund eures Ratschlags. Weil ihr gesagt habt als Christ, alle Babys kommen doch in den Himmel, nicht? Und deshalb könnt ihr ruhig abtreiben, ist gar nicht schlimm, viel besser. Du weißt ja gar nicht, ob die später zum Glauben kommen, wenn sie groß werden, nicht? Also, und dann, ja. Ich meine, das war jetzt nicht mein Ratschlag, nicht, dass ihr jetzt mal versteht, ne? Aber stellt euch vor, ihr tut so etwas, und hinterher lastet Schuld auf euch durch eure Worte, weil ihr anderen dazu geraten habt, so etwas zu tun. Nun, darüber hinaus kann es dazu führen, dass ich auch andere Menschen psychisch schädige, dass ich innere Verletzungen hervorrufe durch meine scharfen Worte, dass ich andere Minderwertigkeitskomplexe hineintreibe oder sogar womöglich noch in den Selbstmord, weil ich sie ständig fertig mache. Oder auch meinen Kindern gegenüber, wenn ich sie immer nur fertig mache, mit dafür verantwortlich bin, wenn sie hinterher sich schlecht in ihrem Leben orientieren können, weil sie nie gelernt haben, irgendwie ihre Stärken zu erkennen und zu wissen, wo sie von Gott beschenkt sind, dass ich sie kaputt mache dadurch. Es kann auch sein, dass ich durch meine Worte, wir haben es ja schon gelesen, Streit und Oberflächlichkeit fördere bei anderen. Auch da schade ich ja anderen Menschen. Es ist so, dass ich die Gedanken von anderen und von mir selbst in Gefangen nehme und blockiere für anderes Gute, worüber sie eigentlich nachdenken könnten. Wir haben so, in Kapitel 5 beginnt das Ganze, 5 Vers 3, meine Liste, 5 Vers 3. Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honig, seimt ihre Kehle glatter als Öl, und hernach ist sie bitter als Wermut. Wir kennen das. Hier geht es darum zu verführen. Und hier werden ja andere geschädigt. Nicht? Diese Frau schädigt nicht nur sich selbst, wo sie andere verführt, sondern die, die sie verführt, werden dadurch geschädigt. Also auch andere. Wir haben das Ganze nochmal in Kapitel 6, Vers 24 bis 26. Und Kapitel 7 ab Vers 6. Da geht es genau um dasselbe. Andere zu verführen bringt Schaden für diese Menschen. Dass die Torheit, wenn sie ausgesprochen wird, andere Menschen verführt, haben wir ebenfalls in Kapitel 9, Vers 13 und folgende. Kapitel 10, Vers 10 haben wir dann, dass die Falschheit den Menschen schadet. Das haben wir gerade schon, also etwas Ähnliches hatten wir gelesen, nicht genau diese Stelle. Wer mit den Augen winkt, schafft Verdruss, und wer ein Narrenmaul hat, kommt zu Fall. Hier haben wir wieder beides damit drin. Einerseits, dass ich mir selbst schade, ich komme zu Fall. Andererseits, ich schaffe Verdruss bei anderen. Andere, na, wenn ich den immer belüge, lüge mit irgendwelchen Tricks, nicht, dann irgendwann ist der vollkommen frustriert dadurch. Kapitel 11, Vers 9 lesen wir. Durch den Mund des Gottesverächter wird sein Nächster verderbt. Also der wird dem wird es schlechter gehen. Durch den Mund des Gottesverächters, durch die Worte, die ich ausspreche. Nicht nur, dass ich den niederschlage, sondern durch das, was ich den sage, wird er fertig gemacht und hat Schaden davon. Wir lesen das dann auch noch weiter, so dass die Worte des Toren zerstörerisch sind. Kapitel 16, Vers 27. Kapitel 16, Vers 27. Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil, und in seinem Mund ist's wie brennendes Feuer. Ein falscher Mensch richtet Zank an, und ein Verleumder macht Freunde uneins. So deutlich hier, da sind Freunde, wir kommen hin und irgendwelche üble Nachrede oder was weiß ich, Lügen. Und dann Freundschaft geht kaputt, Zank entsteht. Das ist das, was wir hier lesen, eben das schadet Menschen. Dann wird darauf hingewiesen, dass Kränkungen schlecht sind und Menschen kaputt machen können. Kapitel 18, Vers 19 zum Beispiel. Ein gekränkter Bruder ist abweisender als eine feste Stadt und Streitigkeiten sind hart wie der Riegel einer Burg. Könnten Sie jetzt Gedanken darüber machen, was dieses Bild genau bedeutet? Was uns ganz deutlich wird schon beim ersten Lesen ist, dass beides negative Auswirkungen hat. Jemand, der gekränkt ist, den wir mit den Worten verletzen, der schließt sich in sich selbst zurück, ist das, was hier gesagt werden soll. Der lässt niemand mehr an sich herankommen. Der verhärtet sich innerlich. Etwas, was hier als negativ dargestellt wird. Das sollten wir nach Möglichkeit vermeiden. Die zänkischen Weiber erwähne ich hier nicht nochmal besonders. Die haben wir das letzte Mal 5 oder 6 Mal in den Sprüchen gefunden. Und da ist es ebenfalls zänkisch reden, das ist auch Schaden für andere, wird uns immer wieder an den Stellen erwähnt. Nicht nur Schaden für dich selbst, sondern dieses zänkische Reden schadet, hatten wir ja gestern, dem Ehemann, der Familie und auch den Leuten, die ringsherum sind. An einer Stelle haben wir ja sogar gelesen, Gott straft durch ein zänkisches Weib, nicht, den Mann, so, wenn der dann nicht richtig pariert, so, und da müssten wir sagen, das ist ja dann Schaden für den, der mit dieser Person umgehen muss. Also auch das. Wir finden dann, dass Hader und Schmähungen durch den Spötter kommen und dem Nächsten schaden. So in Kapitel 22, Vers 10. Dass Gott durch das unzüchtige Gerede straft, das war übrigens Kapitel 22, Vers 14. Dann auch, dass der Alkohol zu lockerem Reden führt und nicht nur uns selbst lächerlich macht, sondern auch anderen schadet, finden wir in Kapitel 23, Abvers 29. Wo ist Weh, wo ist Leid, wo ist Zank, wo ist Klage, wo sind Wunden ohne jeden Grund, wo sind trübe Augen, wo man lange beim Wein sitzt und kommt, um auszusaufen, was eingeschenkt ist. Dann geht es noch etwas weiter, wird noch weiter erzählt, was da Seltsames kommt. Hier lesen wir, wo ist Zank, wo ist Hader, also wo reden die Menschen und bringen Unruhe da, wo sie nicht mit dem Alkohol richtig umgehen können. Wir haben dann noch, dass Gott alle Worte prüft, Kapitel 24, Vers 12. 24, Vers 12, sprichst du, siehe, wir haben es nicht gewusst, für wahr, der die Herzen prüft, merkt es, und der auf deine Herzen achtet, weiß es und vergilt dem Menschen nach seinem Tun. Und Tun heißt eben auch Worte. Worte sind nach der Bibel auch Taten. Mit Sünde und mit dem, was wir Gutes tun können. Und hier merken wir werden gerichtet. Selbst wenn wir so tun, sagen, da weiß ich doch gar nicht, habe ich schon lange wieder vergessen, was ich gesagt habe. Ich vergesse so schnell, was ich gesagt habe. Nein, da steht, Gott weiß es. Und auch wenn du sagst, ich wusste ja gar nicht, dass das falsch war, dann steht hier, Gott sieht ins Herz und er weiß, ob er durch das Gewissen nicht doch zu dir gesprochen hat, dass du dort falsch gehandelt, geredet hast. Kapitel 25, Vers 18. Wer wieder seinen Nächsten falsch Zeugnis redet, der ist wie ein Streithammer, Schwert oder scharfer Pfeil. Also hier, wenn du falsch gegen deinen Nächsten redest, dann verletzt du den. Das ist so, als wenn du mit dem Schwert auf ihn zugehst und ihn ein paar Hiebe versetzt. Wird hier als Beispiel genannt. Und da sehen wir schaden unserem Nächsten. Kapitel 26, Vers 10. Wie ein Schütze, der jeden verwundet, so ist ein Tor oder ein vorübergehenden Ding. Wie ein Tor oder ein vorübergehenden Ding. Und Toren haben wir ja schon gesehen. Ein Spruch aus dem Mund des Toren ist wie ein Dornzweig in seiner Hand des Trunkenen, Kapitel 26, Vers 9. Und dann wird eben gesagt, wie ein Schütze, der jeden verwundet, so ist das. Also wir sehen hier, der Tor ist wie ein Dornzweig, der die anderen verletzt. Nicht? Ein Tor im Mund wie ein Dornzweig, da verletzen sich die anderen, stechen sich daran. Und es wird dann noch im zweiten gesagt, wie ein Schütze, der jeden verwundet. Also auch andere nehmen Schaden. Ich hoffe, dass ihr mir das glaubt, dass die Sprüche das auch noch an einigen anderen Stellen sagen. Wer will, kann hier noch die letzten Verse nachlesen. Da gibt es auch noch einige mehr. Ich möchte jetzt ein paar Minuten stehen bleiben bei einem Aspekt, der uns eigentlich noch viel wichtiger sein sollte. Der uns nämlich nicht nur sagt, das bringt Schaden und das ist schlecht, sondern der uns vor Augen führt, das positive Reden steht unter dem Segen Gottes. Wenn wir reden, wie Gott es will, dann werden wir und andere Menschen, die mit uns sind, gesegnet dadurch. Das gibt Orientierung, das hilft andere beim richtigen Handeln, das baut Menschen auf. Wie die Schweizer sagen, das ist dann ein Aufsteller. Also sie sagen ja so, wenn du einem etwas Positives sagst, irgendwas Schönes am Morgen, ah, wie schön es ist, dich zu sehen und wirklich freudig dabei bist, dann ist das ein Aufsteller. Dann kannst du da an diesem Tag dich dran aufstellen, dann bist du, ah, das tut gut, und kannst du viel fröhlicher in den Tag hineingehen. Ja, ist es dann auch so, dass es Mitgefühl zeigt, Verständnis zeigt? Das richtige Reden an der richtigen Stelle kann die Gesellschaft und die Gemeinschaft, in der wir leben, grundlegend verändern. Richtiges Reden kann auf Gott hinweisen. Richtiges Reden, da werde ich belohnt und werde selbst dadurch aufgebaut. So lesen wir das an verschiedenen Stellen. Ich möchte hier nur einige stellvertretend lesen. Ich beginne mit Kapitel 10, Vers 11. Kapitel 10, Vers 11. Des gerechten Mund ist ein Brunnen des Lebens. Den zweiten Teil lasse ich mal weg, das ist ja wieder für den, der falsch redet. Also hier, des gerechten Mund ist ein Brunnen des Lebens. Da merken wir, das ist positiv. Das hat Auswirkungen für andere. Andere schöpfen daraus Wasser. Nicht so, denen tut es gut, sie brauchen das tagtäglich. Dann haben wir an mehreren Stellen, wir haben uns ja ausführlich damit beschäftigt, wo ist das mit Zucht und mit Ordnung und Korrektur? Und das lesen wir beispielsweise Kapitel 10, Vers 17. Zucht bewahrt den Weg zum Leben. Wer aber zur Rechtweisung nicht achtet, geht in die Irre. Hier wird uns deutlich gesagt, das wird dann auch noch Kapitel, meinetwegen Vers 20, dann als nächstes wird uns gesagt, des gerechten Zunge ist kostbare Silber, aber des gottlosen Verstand ist nichts. Des gerechten Lippen erquicken viele. Kapitel, selben Kapitel, Vers 21. Also hier generell, das hat gute Auswirkungen. Wir sollen Rat annehmen, das hilft den Menschen. Viele Bilder werden dafür benutzt. Kapitel 12, Vers 14. Gute Worte haben Auswirkungen, könnten wir das überschreiben. Viel Gutes kommt ein Mann durch die Frucht seines Mundes, und dem Menschen wird vergolten nach den Taten seiner Hände. Viel Gutes bekommt ein Mann durch die Frucht des Mundes. Das heißt, wir selbst werden gesegnet, wenn wir richtig sprechen. Nicht nur andere, sondern auch wir selbst. Wir können dann weiterlesen, Kapitel 12, Vers 20. Die bösen planen, haben Trug im Herzen, aber die zum Frieden raten, haben Freude. Also hier, wenn du jetzt nicht nur Streit machst, und dann sagst, gut, jetzt schweige ich, dann sage ich halt gar nichts mehr, ich bin beleidigt. Nein, nein, das ist nicht genug. Schweigen an der richtigen Stelle ist die erste Stufe. Die zweite ist dann, nicht nur Zank nicht zu führen, sondern da, wo Zank auftaucht, Frieden zu geben. Denken wir an die Seligpreisung, da finden wir das ja auch nochmal. Und hier wird gesagt, wir selbst werden dadurch gesegnet, wenn wir das tun. Die haben Freude. Sie können sich daran freuen an den Auswirkungen, die ihre guten Worte haben. Und sie können sich daran freuen, weil Gott sie segnet durch das, was sie tun. Kapitel 12, Vers 25. Da lesen wir dann, Sorge im Herzen bedrückt die Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Sollte uns das nicht ermutigen, auch tagtäglich nicht nur die bösen Worte zu meiden, sondern mal jemanden anzurufen, um einfach ein gutes Wort zu sagen. Oder schriftlich können wir das ja auch mit den Worten tun. Oder in der Gemeinde nicht nur darüber zu reden, was möglicherweise an der Predigt alles schlecht war, oder warum der Vorhang woanders hängen sollte, oder was noch sonst organisatorisch umgeändert werden sollte, selbst wenn die Dinge alle stimmen und die Predigt wirklich mies war, kann ja sein. Aber stattdessen daran zu denken, wie kann ich jetzt den anderen erbauen, dass er sich erfreut. Und ihr werdet ja selbst gemerkt haben, wie euch selbst so etwas auch gut tut. Kapitel 13, Vers 2 und folgende. Die Frucht seiner Worte genießt der Fromme, aber der Verächter sind gierig nach Frevel. Wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben. Und dann geht es noch weiter. Wir merken hier, wenn wir achten, worauf wir reden, dann werden wir auch uns vor dem Gericht, vor dem wir einmal vor Gott stehen, werden wir uns dort ein Stückchen Strafe bzw. Zurechtweisung ersparen. Wir werden gesegnet dadurch. Kapitel 13, Vers 18 und weiter geht es dann noch um Zurechtweisung. Ich möchte Kapitel 15, Vers 4 lesen. Eine linde Zunge ist wie ein Baum des Lebens. Dann kommt eben wieder, was die negative Zunge macht. Aber eine linde Zunge wie ein Baum des Lebens. Also das sollte uns auffordern, eben lind, das heißt sanft, das heißt freundlich zu reden. Geduld beendet den Streit im selben Kapitel, Vers 18. Im selben Kapitel, Vers 23. Es ist einem Mann eine Freude, wenn er richtig antwortet. Und wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit. Also Aufforderung, denkt daran, Gott verpflichtet euch, ihr sollt sprechen, ihr sollt über das Richtige sprechen, denn dann tut es anderen und euch selbst wohl. Im 26, die Anschläge des Argen sind dem Herrn ein Greuel, aber rein ist vor ihm freundliche Reden. Wiederum da, das eine verachtet Gott und wir merken häufig in den Sprüchen ist das zusammen. Das eine wird abgelehnt, dann wird aber gesagt, bleib nicht dabei stehen, sondern dann tu das Gute. Ja, wir finden dann, das wird immer noch wiederholt, dass liebliche Rede auch die Erkenntnis mehrt, die Weisheit mehrt. Kapitel 16, Vers 24, dass das sogar körperlich gut tut. Freundliche Reden sind Honigseim, trösten die Seele und erfrischen die Gebeine. Es geht nicht nur darum, dass wir psychisch die Menschen aufbauen dadurch oder seelisch, sondern dass es auch körperliche Auswirkungen hat, wenn wir gut reden. Für uns und für andere. Dass Fröhlichkeit in unseren Reden gut ist, haben wir auch an verschiedenen Stellen, so 17, Vers 22, dass wir Belehrung geben sollen, also auch nicht nur immer freundliche Reden, sondern auch Belehrung geben sollen, weil sie anderen hilft, haben wir ebenfalls so 20, Vers 18 oder 21, Vers 11. Das sorgsames Reden, also wenn wir überlegen, was und wie wir reden, uns vor Strafe bewahrt, finden wir auch nochmal in Kapitel 21, Vers 23. Da lesen wir, wer Mund und Zunge bewahrt, der bewahrt sein Leben vor Not. Das meint jetzt irdisch, als auch in der Ewigkeit bei Gott. Und gestern hatte ich ja den Vers aus Kapitel 24 vorgelesen, Vers 26, dass die richtige Antwort wie ein Kuss ist. Wieder ein schönes anderes Bild. Nicht? Gute Mitteilungen erfrischen den Hörer, Kapitel 25, Vers 25. Und dabei möchte ich es einfach einmal stehen lassen. Es sind noch einige Verse mehr, aber sonst geraten nur die, die ich genannt habe, noch in Vergessenheit. Jetzt gibt es einen ganzen weiteren Schlussteil von rund 50 Versen, die ich aber hier nicht mehr besprechen werde. Da verweise ich euch einfach auf die Liste, wo ich die rausgesucht habe. Ich hoffe, sie ermutigen euch noch, dann richtig zu sprechen. Da sind dann solche ganz allgemeinen Hinweise wie, bevor du redest, sollst du erstmal zuhören, finden wir. Dann finden wir solche Sachen, wenn du einen Streit schlichtest, dann höre dir beide Parteien an, ehe du redest. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir häufig beachten müssen. Da kommt irgendjemand zu dir und sagt dir, wie schlecht und schlimm dein Nachbar ist oder dein Freund. Und du denkst dir, das muss ja sein, wenn der das getan hat, also dann muss das ein mieser Kerl sein. Und dann hörst du irgendwann mal durch Zufall, nachdem du schon das ganz verbreitet hast, den anderen der beiden, die gestritten haben. Und plötzlich denkst du, das kann doch gar nicht zusammenpassen, das stimmt doch alles gar nicht. Das ist eine Weisheit, die wir auch in den Sprüchen finden. Ehe du dir ein Urteil bildest, denke immer daran, egal wie plausibel und logisch das klingt, was derjenige dir sagt, egal wie viel Mitleid du hast und egal wie sympathisch der dir ist, denk daran, hör, bevor du dir ein Urteil bildest, beide Parteien. Es wird gesagt, dass wir durch eine sanfte Antwort Zorn stillen sollen, dass wir nicht leichtgläubig sein sollen, wird uns gesagt in den Sprüchen. Dass wir ehrlich im Geschäft sein sollen, also auch da eigentlich nicht lügen sollen. Dass wir Schmähungen besser überhören sollen. Also auch nicht nur sagen, jetzt muss ich für mein Recht eintreten, weil der andere war schon böse zu mir und weil der angefangen hat, bin ich berechtigt zurückzuschlagen. Nein, besser Schmähungen überhören. Tu dir besser und dem anderen besser, sagen uns da die Sprüche. Dass wir ebenfalls die Gemeinschaft mit Menschen meiden sollen, die ständig Böses reden, sondern uns nach denen ausrichten, die Weisheit reden, weil auch das auf uns abfärbt, ist ein anderer Punkt. Dass wir Überzeugungskraft haben sollen und Geduld in Gesprächen, nicht vorschnell Bemühungen aufgeben, durch Worte, die wir sprechen. Auch das finden wir in den Sprüchen. Welche Verse das genau ausdrücken und inwiefern das hervorgehoben wird, das könnt ihr dann nachlesen. Ich habe jetzt nicht die entsprechenden Verse dazu gesagt, weil eigentlich unsere Zeit abgelaufen. Und so wollen wir, nachdem wir gesehen haben, sprechen allgemein. Kann Sünde verursachen. Zu viel, zu wenig, an der falschen Stelle, zum Falschen, am falschen Ort und so weiter. Da haben wir gesehen, dass es kann Probleme geben. Wir haben gesehen, falsches Reden schadet mir selbst, weil es Beziehungen zerstört, weil es Schuld auf mich lädt, weil es Strafe nach sich zieht, irdisch und im Jenseits bei Gott. Wir haben gesehen, falsches Reden schadet meinem Nächsten. Das wird, gibt dann auch noch Verse, die ich angegeben habe, wo dann steht, es schadet dem ganzen Staat, der ganzen Gemeinschaft, in der ich lebe. Falsches Reden ist nicht eine Bagatelle. Und dann haben wir gesehen, richtiges Reden. Das ist aber viel mehr nur, als dass ich keine Strafe dadurch bekomme, dass ich hier frei werde von Strafe, sondern richtiges Reden hilft mir selbst, ist ein Segen für mich. Gott segnet das. Es gibt Freude bei anderen Menschen. Andere werden aufgebaut. Die ganze Atmosphäre, in der ich lebe, verändert sich dadurch. Und dann haben wir letztens gesehen, es gibt in der Bibel auch noch einige allgemeine Tipps, worauf ich achten muss, wenn ich mit anderen Menschen spreche. Die sollen mir helfen, nicht zu vorschnell, nicht zu leichtfertig Menschen Glauben zu schenken, Falsches zu sagen. Ganz konkrete Tipps könnten wir sagen. Und so ist die Herausforderung, auf unseren Mund zu achten, was da herauskommt. Nicht nur aus Angst vor Gott, sondern gerade weil wir wissen, dass wir auch so viel Gutes tun können mit unserem Mund. Selbst da, wo unsere Zeit begrenzt ist, ein gutes Wort an der richtigen Stelle kostet gar nicht viel Zeit und hat so viel positive Auswirkungen, von denen wir einige gelesen haben. Darüber hinaus, umso mehr wir uns von dem Denken Gottes prägen lassen, wird das auch unser Denken beeinflussen. Und was unser Denken beeinflusst, das kommt irgendwann auch mal aus dem Mund heraus. Also das, was wir im Kopf haben, irgendwann kommt das auch mal raus. Und so sehen wir, wenn wir den Heiligen Geist in uns Raum geben, wenn wir da Gott Raum geben, uns prägen zu lassen, dann wird das auch unser Reden bestimmen. Und darum wollen wir jetzt Gott auch bitten und zusammen beten. Und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen.